Das ist also die vierte Vision, die wir hier gemeinsam gelesen haben. Und diese Vision zerteilt sich eigentlich sehr natürlich in zwei Teile. Die ersten fünf Verse ist die Vision, wird uns die Vision wiedergegeben, und die Verse 6 bis 10, da haben wir die Erklärung dieser Vision. Ich möchte noch erwähnen im Voraus, dass der hier genannte Hohepriester Joshua eine historische Persönlichkeit ist. In manchen Übersetzungen steht Jeschua oder Josua, aber die richtige Aussprache ist Joshua. Und im Neuen Testament ist der Name Joshua, welcher Name? Jesus. Ja. Gut, und dieser Joshua, der Hohepriester, er war auch, wie gesagt, eine historische Persönlichkeit, und er kam auch mit dieser ersten Gruppe der gefangenen Juden aus Babylon zurück. Das heißt, dass Sacharja ihn persönlich kannte. Sacharja war vom Hause aus Priester gewesen, und als Priester kannte er den Hohepriester. So, und deshalb sehen wir auch, dass als Sacharja diese Person sieht, den Joshua, er fragt nicht den Engel, naja, wer ist das denn? Er weiß sofort, es ist der Hohepriester. Und auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, dass der Hohepriester Joshua, was war seine Aufgabe für das Volk Israel? Er repräsentierte das Volk. Ja? Zum Beispiel auch am großen Versöhnungstag, er ging als Hohepriester in das Allerheilige, um das Volk zu repräsentieren. Und ja, genau das sehen wir auch in dieser Vision. So, der Joshua steht nicht für sich selbst, sondern er repräsentiert das ganze Volk. Ich werde das gleich noch ein bisschen mehr erklären, wenn wir uns mit dem Text dann beschäftigen. Er hat schmutzige Kleider an. Ja, das wird deutlich lesend, diese Vision. Er hat verschmutzte Kleider an, und das Bild kennen wir auch sehr gut. Ja, ist uns auch nicht fremd. So, es wird uns hier in einem Bild gezeigt, dass Israel, Joshua steht ja repräsentativ für Israel, in ihrer eigenen Gerechtigkeit sündig oder sündhaft ist vor Gott. Und der Bibeltext, den wir sehr gut kennen, ist aus Jesaja 64, Vers 5. Wir lesen, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ja? Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns fort wie der Mensch, wie der Wind. So, der Hinweis ist der, dass in der eigenen Gerechtigkeit, was immer die Israeliten getan haben, sie haben geopfert, sie haben die Gesetze versucht zu halten, ja, und gedacht, naja, das reicht schon. Nein, es reicht nicht. In unserer eigenen Gerechtigkeit, ob wir nun die besten Menschen oder die vorbildhaftesten Menschen der ganzen Welt sind, können wir vor Gott nicht bestehen. Das ist das Bild. Ja? Unsere eigene Gerechtigkeit ist vor Gott nichts wert. Und das ist genau, was uns die vierte Vision zunächst einmal erklärt. Und die Szene, die wir hier haben, ja, in dieser Vision, ist die Szene eines Gerichtssaals. Ja, Israel, symbolisiert durch den Hohepriester Joshua, steht also vor dem Engel des Herrn, sagt uns der Text, also steht vor Gott, Engel des Herrn ist Jesus Christus, Jesus Christus ist Gott. Und Satan, interessanterweise, schaut in eurem Text, steht genau geschrieben, dass er zu Rechten des Joshua steht und ihn dann verklagt. Ja? Und in manchen Übersetzungen wird genau auch das Wort gebraucht. Und warum wird uns das so betont, dass er zu Rechten, wir sagen es doch egal, wo er steht, ist nicht egal. Psalm 109, Vers 6 steht geschrieben, und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Ja? So, all diese Dinge, die uns als Bilder wiedergegeben werden in dieser Vision, erkennen wir wieder irgendwo in der Heiligen Schrift gebraucht, und die werden uns erklärt. So, in dem Gerichtssaal des Volkes Israel, wenn eine Gerichtsszene stattgefunden hat, war der Verkläger immer zu Rechten des Angeklagten. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Ich war noch nie in einem Gerichtssaal. Ich hoffe, dass ich da nie hin muss, aber wer weiß. Aber ja, im Alten Testament war das so gewesen. Und auch das Wort, er verklagte. Der Satan verklagt Joshua. Satan verklagt Israel. Wir sind mit diesem Bild, wir sind mit diesem Begriff auch vertraut, oder? Wie wird der Satan genannt? unter anderem. Verkläger der Brüder. Ja, Offenbarung 12, Vers 10 wird gesagt, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und wir überlegen, schau einmal, so die Rolle des Feindes hat sich nicht geändert, ja, in der Menschheitsgeschichte. Genauso wie er das Volk Gottes verklagt hat in der Vergangenheit, genauso verklagt er auch heute die Kinder Gottes. Er verklagt uns vor Gott, unserem Vater. Und das ist sein Charakter. Ja? Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Und die Realität ist diese, dass er immer genug an Schlechtem von uns erzählen kann. Oder? Ich schaue in die letzte Woche, die Gelegenheiten, die mir gegeben worden sind, von Jesus zu reden, die ich nicht genutzt habe. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, der Satan steht vor Gott, meinem Vater, und sagt, ja, schau mal auf den Loser. Ja, sagt, ist ein Kind Gottes, aber vergisst, von Jesus zu reden, wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird. Ihr Lieben, immer wieder passiert mir das. Ja? So, Satan hat immer genug, was er an Schlechtem erzählen kann von uns. Und ich frage mich eins, besonders auch im Zusammenhang dessen, was wir eben in der Offenbarung gelesen haben. Warum lässt Gott, der Vater, sich das gefallen? Er weiß doch alles. Er weiß nicht nur, welche Gelegenheiten ich verpasst habe, ich weiß genau, was in meinem Herzen war oder ist, gerade jetzt. So, warum muss der Satan stehen und mich vor ihm verklagen? Ich weiß nicht genau, aber meine Antwort ist diese. Er tut es, Gott, unser Vater, tut es, er lässt den Satan da stehen und uns verklagen, um ihn beschäftigt zu halten. Das ist meine Erklärung. Ja? Damit er nicht noch mehr Unfug anstellt und damit ja, seine Diener dann seine ganze Arbeit machen sollen. Aber der Satan ist damit beschäftigt, uns vor Gott, dem Vater, zu verklagen. Wie gut, dass wir unseren Hohepriester Jesus Christus haben, der uns dann aber auf der anderen Seite vor Gott vertritt. Die Sache ist ja die, schaut einmal, Satan ist nicht Gott. Er kann nicht gleichzeitig überall zu jeder Zeit sein. Gott kann das nur. So, er muss an einem Platz sein. Und hier wird uns der Platz gezeigt vor Gott. Er steht als Verkläger vor Gott. So, er kann nicht. Er kann euch nicht antasten. Als Kinder Gottes sowieso nicht. Seine Dämonen, ja, seine Diener, die können das, aber er kann das nicht. Er hat andere Dinge zu tun. Und das gibt mir auch zu denken oder sollte uns zu denken geben. Ja, warum? Ihr Lieben, wir müssen vorsichtig sein mit unserem Verklagen der Mitbrüder. Nicht, dass das Verklagen manchmal unangebracht ist. Manchmal ist es sehr angebracht, aber wenn die Klage nicht stimmt, dann haben wir ein großes Problem. Ja? Dann machen wir Satan im Grunde genommen arbeitslos, wir übernehmen seinen Dienst. So, wir werden zu Handlangern des Satans und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und das heißt schlicht und einfach, Vorsicht ist immer angebracht mit dem, was wir sagen, besonders mit unserem Verklagen. Ja? So, wenn wir keinen Psalm zu singen haben oder weiterzugeben haben, wenn wir nichts Positives zu sagen haben über irgendetwas oder über irgendjemanden und wenn wir nur Negatives erzählen, dann ist es besser, wir sagen gar nichts. Ja? So, und hier in unserem Text, schaut einmal in Vers 2, sehen wir, wie der Engel des Herrn, den wir als Jesus identifiziert haben, selbst zum Satan spricht, der Herr, schelte dich, du Satan, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Okay. Wir sehen, Joshua steht symbolisch für Jerusalem. Ja, sonst hätte Jesus an dieser Stelle gesagt, der Herr hat Joshua erwählt. So, und hier sehen wir ganz genau die Erklärung, warum eben der hohe Priester dort in dieser Vision zu sehen ist. Und weiter sagt der Engel des Herrn oder Jesus, ist dieser nicht wie ein, hier wieder ein Wort, das eigentlich in der Luther-Übersetzung nicht korrekt übersetzt ist, ist dieser nicht wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist. Was ist ein Brandscheit? Das ist ein Stück Holz, das brennt und das man rausgeholt hat, ja, damit es nicht verbrennt. Stimmt es, Brandscheit? Kann man das so sagen? Ja, nicht wahr? Ja. Und wir verstehen das Bild sehr gut. Von Israel wird, das ist praktisch ein Bild, das gebraucht wird, um darauf hinzuweisen, was in der Geschichte von Israel immer wieder zu sehen ist, dass man versucht hat, sie zu vernichten. denken wir an Pharao, ja, der dann die männlichen Juden da vernichten wollten, Babys, ja, umbringen wollte. Denken wir an den Haman, der seinerzeit im persischen Reich die ganzen Juden im Reich Persiens, und das war so ziemlich die damals bekannte Welt, ja, vernichten wollte. Denken wir an die Verfolgung der Juden in der Menschheitsgeschichte, in Portugal, in Spanien, Russland, Polen, Ukraine. Keiner kann sich davon freisprechen, dass sie die Juden besonders geliebt haben. Ja? Und wir wissen auch warum. Oder denken wir an die Endlösung, ja? Endlösung der Judenfrage des Dritten Reiches. Oder denken wir zum Beispiel, was heute geschieht in Iran, wenn die iranische Regierung oder die Mullahs, die geistliche Führung Irans, was sie sagen, die verschweigen das überhaupt nicht. Die sagen, wir wollen Israel vernichten. Sobald wir die Bombe haben, werden wir sie schmeißen. Ja, die Welt braucht sich, kann sich die Ohren zuhalten, kann wegschauen, aber die sprechen ganz klar von ihrem Plan, was sie mit den Juden machen wollen. Ja, und wohin sie auch, worauf sie hinarbeiten. Und das zeigt uns ja auch ganz deutlich, wessen Kinder eigentlich diese Mullahs oder ja, diese Menschen sind. Und nicht nur die Mullahs, sondern auch zum Beispiel im Dritten Reich, woher das Ganze kam, und dann auch all die anderen Völker, die dann die Juden verfolgt haben. Das ist mit dem Verstand eigentlich, ist das fast nicht zu erklären. Das ist eine geistliche Angelegenheit, ja, wo Satan eigentlich die Völker gebraucht, um ja, für die Entlösung, um die Juden zu beseitigen. Und wir werden gleich darüber sprechen, warum das so ist. So, es wird gesagt, ist dieser nicht wie ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Und wir können das auf unser Leben genauso beziehen. Ihr Lieben, wir retten uns nicht selbst vor dem Feuer der Verdammnis, oder? Nein, Gott tut es durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie tut er das? Er vollbringt in Jesus Christus die vollkommene Erlösung und bietet sie uns an. Wenn wir diese im Glauben annehmen, ja, werden wir vor dem ewigen Feuer der Verdammnis bewahrt. So, wir schauen weiter in den Text. Und hier entdecken wir auch wiederum etwas sehr, sehr Interessantes. Im Text ist es oft nicht einfach einzuordnen. Okay, wer spricht? Ja, wer steht vor wem? Und so weiter. Ist nicht so einfach. Aber in diesem Text sehen wir, dass der Engel des Herrn, Jesus, ja, es befiehlt, dass dem Hohepriester Joshua die unreinen Kleider abgenommen werden und er mit Feierkleidern bekleidet wird. Und wir verstehen ganz genau, was gemeint ist. Wir verstehen es deshalb, weil die Erklärung uns sofort im Text auch gegeben wird. Es wird gesagt, ich nehme deine Sünden von dir. Das sagt der Engel des Herrn. Und deshalb verstehen wir, der Engel des Herrn ist niemand anders als Gott, Jesus. Ja? Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo die Pharisäer, es war mit dem Mann, der durch das Dach heruntergelassen wurde, der gelähmt war, und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Pharisäer regen sich auf und sagen, wer ist in der Lage, die Sünden zu vergeben? Es ist Gott. Ja, und das ist genau, was wir hier lesen. Ja? Nur Gott kann Sünden vergeben, niemand soll sonst. Und der Zusammenhang des Textes zeigt uns, dass der Engel des Herrn in diesem Augenblick genau das tut. So, die verschmutzten Kleider Josuas symbolisieren die Sünde Israels, und die Festkleider, mit denen dann Joshua überkleidet wird, stehen dann für die Gerechtigkeit Gottes. So, all diese Bilder, die gebraucht werden in der Vision, wir sind mit diesen Bildern vertraut. Das ist für uns nichts Neues, weil wir die Bibel lesen, weil wir ganz genau wissen, was diese Bilder dann auch bedeuten. So, als erstes haben wir das Bild der Sünde, ja, nicht nur das Volkes, sondern wir verstehen, auch wir als natürliche Menschen sind in Sünde geboren. Wir, unsere Natur ist nicht gut, wie die Welt das behauptet, sie ist sündhaft, sündig. So, wir bedürfen der Reinigung. Zweitens haben wir das Bild der Reinigung von der Sünde, in dem überkleidet werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Das ist uns auch nichts Unbekanntes. Und drittens, und das ist auch sehr wichtig, und wir verpassen das auch nicht, drittens sehen wir, dass Joshua beauftragt wird zum Dienst im Gehorsam. Vers 6 und 7. Ja? Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnung befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Wir überlegen das und denken, ja, was ist denn gemeint? Was ist denn gemeint? Einfach zu verstehen. Der Dienst bezieht sich zunächst einmal auf den Dienst des Richtens, ja, vom Hause Gottes. Ich werde gleich sagen, was das meint. Zweitens, die Vorhöfe Gottes sollen beaufsichtigt werden. Und drittens, werden die Zutritt haben. Und der Text sagt, unter diesen, die hier stehen. In manchen Übersetzungen wird das anders übersetzt, aber es wird gesagt, du wirst Zutritt haben unter diesen, die hier unter anderem auch stehen. Und wer sind das? Das sind die Engel. Ja, die mit dabei sind bei in der ganzen Szene. So, es spricht hier von dem direkten Zutritt in die Gegenwart Gottes. Wann haben wir diesen Zutritt in die Gegenwart Gottes, auch als gläubige Menschen, wiedergeborene Menschen? Nur, wenn wir wiedergeboren sind. Nur, wenn wir wiedergeboren sind. Und das ist ja das Vorrecht, von dem ich immer wieder sage und uns dazu herausfordere, wir müssen beten. Ja, wir haben den direkten Zutritt. Sind wir Kinder Gottes? Wir können vor Gott reden. Ja. So, wir haben also den richterlichen Dienst, wir haben den verwaltenden Dienst. Hier geht es um den Tempel, der seinerzeit wieder stehen wird hier auf der Erde. Und wir haben den Hinweis auf den direkten Zutritt zu Gott. Und wir fragen uns, okay, und wann wird das Wirklichkeit sein im Leben des Volkes Israel, was hier angesprochen wird? Ja, und wir verstehen ganz gut. Ja, es wird vollkommene Wirklichkeit sein in dem tausendjährigen Reich des Messias. Dort wird Israel und unter anderem die Gemeinde, aber die Gemeinde wird hier nicht angesprochen, weil die Gemeinde immer noch ein Geheimnis ist im Alten Testament. Dort in dem tausendjährigen Reich wird Israel das Haus Gottes, das heißt die ganze Welt, richten. Nicht nur das, sie werden den Tempel Gottes verwalten in Jerusalem und sie werden auch den direkten Zutritt haben zu der Welt Gottes. So, in einem Wort können wir Folgendes sagen im Zusammenhang dieser Vision. In der vierten Vision des Sacharja haben wir vor uns in einem Bild die Absicht und den Plan Gottes mit Israel. Ja? Gott in seiner Gnade wird sein Volk nicht nur wiederherstellen. Wir sehen das, seit 1948 sehen wir ganz deutlich die Wiederherstellung Israels, sondern er wird das Volk Israel in diesen priesterlichen Stand für die ganze Welt, ja, wiederbringen. Und das war schon immer seine Absicht in dieser Weise gewesen. Wann wird das sein? Wir sagen, ja, natürlich, die vollkommene Erfüllung dieser Vision ist im Reich des Messias, im tausendjährigen Reich, zu erkennen. Und überlegen wir einmal, welch eine gewaltige Motivation das doch gewesen ist für die Juden, die so entmutigt waren beim Bau des Tempels, ja, in der Zeit der Sacharja. Sie waren entmutigt einfach durch den Widerstand von außen, ja, sie waren entmutigt durch die Strapazen, die sie durchgehen mussten in den letzten paar Jahren. Und deshalb haben sie auch mit dem Bau des Tempels aufgehört. Und nun kommt aber diese wunderbare Verheißung Gottes, die ganz klar die Zukunft Israels diesen Menschen vor Augen hält. Sie sollen ermutigt werden und sie sollen weiter dienen. Sie sollen mit dem Arbeiten nicht aufhören. Und genauso ist es doch mit uns als Gemeinde des Herrn Jesu. Wir sehen all diese Dinge, die passieren. Wir sehen den, lass mich das mal ruhig sagen, den Abfall in den Gemeinden. Ich habe das vor 2 Wochen, glaube ich, diese Statistik zitiert, dass viele, die sich selbst als wiedergeboren bezeichnen, nicht daran glauben, dass Jesus sündlos gewesen ist. Stellt euch mal vor, wenn Jesus sündhaft war, wie kann er die Sünde der Welt tragen? Dann gibt es keine Erlösung. So, wenn das kein Abfall ist, dann weiß ich auch nicht, was ein Abfall bedeuten soll. Abfall vom Glauben. Ja? Wie ermutigend ist es doch für uns als Kinder Gottes, die im Glauben stehen, die Jesus vertrauen mit ihrem Leben, zu wissen, was ist eigentlich die Absicht Gottes mit uns? Ja, was sind Pläne Gottes mit uns? Ist Gott immer noch souverän? Und hier in der Vision sehen wir die ganz klare Antwort. Genauso ist es. Israel, ja, lasst euch nicht entmutigen. Durch die Dinge, die um euch herum geschehen und vielleicht auch in euch selbst geschehen, dass da manche aufstehen und sagen, oh, es hat alles keinen Zweck, ja, diesen Tempel da aufzubauen und so weiter und so weiter. Sie sollen ermutigt werden. Nun ja, wir sagen, es ist gut, dass wir all das lernen, ja, aber das betrifft doch alles Israel, das betrifft doch uns nicht. No, es betrifft auch uns. Deshalb habe ich immer wieder versucht, das Ganze auch auf uns zu beziehen. Und wir sehen auch, dass der Prozess der Reinigung und der Heiligung kein anderer ist heute. Ja? Zum Ersten, wie ist das, wir lesen, dass Joshua eben mit diesen dreckigen Kleidern bekleidet ist. Wir verstehen, oh, das ist ein Bild eigentlich auch von mir als Menschen, als natürlichen Menschen. Selbst in meinen besten Absichten, selbst in meinem besten Tun, in meinem besten Gedanken kann ich vor Gott mit meiner eigenen Gerechtigkeit nicht bestehen. Meine eigene Gerechtigkeit ist wie so ein dreckiges Kleid. So dasselbe. Dann sollen seine Sünden vergeben werden. Ja, er soll mit diesen reinen Festkleidern der Gerechtigkeit Gottes überkleidet werden. Bei uns ist es genauso. Ja, auch wir ziehen uns diese Kleider nicht selbst an, weil wir etwas richtig gemacht haben, sondern es ist die reine Gnade Gottes. Was tun wir? Wir geben unsere Sünden Jesus und der Akt Gottes ist, dass er uns eben mit seiner Gerechtigkeit überkleidet. Wir tun es nicht selbst. 100% Gnade. Aber drittens, und darauf will ich heute besonders auch die Betonung legen, wir alle sind zum Dienst berufen. Seid ihr damit einverstanden? Genau wie Joshua, genau wie Israel, waren sie zum Dienst berufen? Ja, ja, wir erkennen das. Wie ist es mit uns? Wir alle sind zum Dienst berufen. Zuerst müssen wir die Erlösung haben. Wir wissen das ganz genau, wie das geschieht, wenn wir Buße tun, in Buße zu Jesus kommen. Und dann werden wir mit der Gerechtigkeit Gottes überkleidet werden, wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Etwas, was Gott tut. Und dann sind wir zum Dienst berufen, genauso wie der Joshua. Und die Frage heute Morgen für uns ist diese, wo und wie diene ich? Nicht jeder muss ein vollzeitiger Pastor sein oder Missionar. Wo diene ich? Ihr Lieben, ihr seid, jeder einzelne von uns, wenn ihr Kinder Gottes seid, ihr seid in eine Familie, in eine Ehe hineingestellt. Und dort müsst ihr dienen, anfangen zu dienen. Ich habe schon erlebt von Eltern, die sagten, oh, unsere Kinder, ja, das ist die Verantwortung des Jugendpastors oder des Pastors, dass die eben das Evangelium hören und dass die dann auch das annehmen, ja, so man wälzt die Verantwortung praktisch auf den Pastor. Nein, nein, das ist die Verantwortung des Vaters. Ja? Ist das ein Dienst, wenn wir es tun? Ja. Ob die es annehmen oder nicht, das ist eine andere Frage. Dafür seid ihr nicht verantwortlich. Ja? Auch ich nicht. Aber der Dienst ist da, dass wir als Väter erstens natürlich Vorbilder sind in unserem geistlichen Wandel. Ja, nicht nur das, sondern dass wir auch die Familie, wenn die Gelegenheit da ist, lehren und unseren Kindern sagen, hey, Jungs, ja, ein Auto haben, schön, ein gutes Auto haben, Ford Mustang, ja, das habt ihr sehr gerne, ne, diese Autos, oder? Ich weiß nicht, sind die gut? Doch, ja, ich habe keine Ahnung, ich fahre ein Honda, so, ja, so ist es gut. Ist nicht schlecht, aber das ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Wenn ihr ein Mustang habt oder was immer, was für ein Mercedes, was weiß ich, kauft nie ein Mercedes. Das ist Quatsch. Ja, das ist ein bodenloses Loch. Da steckt immer wieder Geld rein. Kauft ein Honda. Ja? Super, die gehen nicht kaputt. Ja? Na, ist auch nicht wahr, aber... Ja, wenigstens kann man die Ersatzteile bezahlen, die sind nicht so teuer. Beim Mercedes kriegst du solche Augen, kannst, you pay through the nose, wie man sagt, ja, you pay with gold. Nicht schlecht, dass wir solche Autos haben, nicht schlecht, dass wir ein schönes Haus haben oder Boot, was immer, aber das ist doch nicht unsere Priorität als Kinder Gottes lebend in dieser Welt. Was ist unsere Priorität? Jesus. Jesus ist alles, alles mehr. Ist das so? Ihr Lieben, ich kann euch das vorsingen, aber ist das wirklich in meinem Herzen? Das ist eine andere Sache. Ihr könnt mir das auch vorsingen. Ist das in eurem Herzen? Ha, ich hoffe doch. Ja? So, hier wird uns also in dieser Vision schlicht und einfach nicht nur die Geschichte Israels gezeigt bis zum tausendjährigen Reich. Gott sagt genau, was, ja, dass er einmal das Volk bewahren wird. Das geht, das schließen wir daraus. Ja? Ja, weil wenn es das Volk Israel im tausendjährigen Reich gibt, dann heißt das, dass Gott die Juden bis zu diesem Zeitpunkt bewahren wird. Mehr als das, wir werden gleich gemeinsam alles ansprechen. So, uns wird hier praktisch der Weg auch zum Heil gezeigt für uns. So, da haben wir das Evangelium. Jesus ist da, der nun als Hohepriester für uns vor Gott, dem Vater, steht. Es ist alles da in diesem wunderbaren Text. Ja? Lass uns den 8. Vers anschauen. Den finde ich faszinierend, den 8. Vers. Und es bezieht sich so ein bisschen auf das, was wir auch letztes Mal gesagt haben. So manches, was ich sage, wird vielleicht ähnlich dem sein, der letzten Predigt. Ja? Und hier in diesem Vers wird uns die Tragweite und die Tiefe des Handeln Gottes mit Israel gezeigt. Wir hören Folgendes, und ich lese aus der, ich denke, das ist die Schlachter-Übersetzung, vielleicht auch die Elberfelder. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, habe ich vergessen. Es wird gesagt, höre doch, Joshua, du Hohepriester, höre. Wo haben wir noch ein Höre gehört? Höre gehört, das Höre Gottes. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Befehl. Höre Israel, dein Gott ist ein einiger Gott. Ja, erinnert ihr euch? Shema Israel. Ja, höre Joshua, du Hohepriester. Du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knechten, Spross genannt, kommen. Interessant, ganz anders wie in der Luther-Übersetzung. Ich werde gleich drauf kommen. Ja? Hier erkennen wir wieder eine herrliche, gewaltige Prophetie, die Gott selbst gibt im Zusammenhang der Menschheitsgeschichte allgemein und im Zusammenhang der Heilsgeschichte im Besonderen. Ihr Lieben, es ist zum Schaden der Menschen, es ist zu unserem Schaden, wenn wir um diese Dinge nicht wissen, die ganz klar im Alten Testament gesagt werden. Schaut einmal, was Gott hier wirklich sagt. Er sagt Joshua und seinen Gefährten. Das ist auch interessant. Ja? Wer sind denn seine Gefährten? So, wenn Joshua Israel repräsentiert, für Israel steht, wer sind seine Gefährten? Joshua repräsentiert, dass Israel zu dem Zeitpunkt, als die Vision geschehen ist, seine Gefährten sind die Juden der Zukunft. Ja, das Volk Israel in der Zukunft. Ja, so, und das Ganze wird hier angesprochen. Es bezieht sich nicht nur auf Israel jetzt, sondern in Israel zu jeder Zeit. Ja, Gott sagt zu dem Volk Israel, ihr dient als ein Zeichen. Naja, ist uns das was Neues? Ist nichts Neues. Ja? Die Frage ist nun ja, für wen oder was sind sie ein Zeichen? Ja? Ich habe diese Geschichte gelesen, vielleicht habe ich sie schon mal erzählt. Friedrich der Große, der König von Preußen, scheint kein gläubiger Mensch gewesen, und er hat seinen Leibarzt, der nach ihm geschaut hat, immer wieder geärgert. Und dieser Leibarzt war ein gläubiger Mensch, ein Christ. Und an einem Tag sagte dieser König von Preußen, Doktor, er sagte, nenne mir wenigstens einen Gottesbeweis. Und der Doktor hat nicht lange überlegt und hat gesagt, die Juden. Ja? Ihr Lieben, Israel ist, achten wir drauf, es wird gesagt, ein Zeichen, nicht das Zeichen. Ja, haben wir gesehen im Text? Ein Zeichen, nicht das. Israel ist mit eins der klarsten Beweise Zeichen der Existenz Gottes. Ja, sie waren das in der Vergangenheit und genauso wird das für die Zukunft auch sein. Und es wundert mich überhaupt nicht. Es wundert mich nicht, dass man die Juden beseitigen will. Sie sind ein Zeichen. Sie sind ein Zeichen für die Existenz Gottes, genau zum Beispiel, wie die Bibel das auch ist. Warum sind die Leute aus, die sogenannten Wissenschaftler und Atheisten, gerade gegen das Wort Gottes? Ja, warum gehen sie gerade gegen die Bibel an? Ganz klar, es ist eine geistliche Angelegenheit. Ja. Aber wie gesagt, Israel ist ein Zeichen von vielen. Was sind andere Zeichen für die Existenz Gottes? Die Schöpfung. Ja? Psalm 19 habe ich in der Stillen Zeit letzte Woche gelesen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ihr Lieben, man muss echt auf den Kopf gefallen sein, um zu glauben, um anzunehmen, dass die wunderschöne Schöpfung von alleine entstanden ist. Heute Morgen, wir saßen am Frühstück und wir haben uns eine Lilie angeschaut. Wann habt ihr das letzte Mal euch eine Lilie angeschaut? Es ist faszinierend, wie schön das ist, wie die Blätter so, und die Farben, das ist erstaunlich. Wer um alles in der Welt denkt, das ist alles Zufall, aus nichts entstanden oder aus irgendeiner Suppe oder es ist mir unbegreiflich und eigentlich nicht, wenn ich weiß, ja, wessen Kinder Menschen sind, die an Gott nicht glauben. Die Schöpfung Gottes ist ein Zeichen für die Existenz, ja, für seine Existenz. Das Gewissen des Menschen ist auch ein Zeichen dafür, dass es einen Gott gibt. Ja. Die Bibel, wie oft haben sich die Menschen aufgemacht, die Bibel zu vernichten? Ja. Was ist passiert? Die sind gestorben, die Bibel gibt es immer noch. Ja, und es gibt genug Menschen, die die Bibel lesen, der Bibel vertrauen. Warum? Weil es Wort Gottes ist. Wie oft haben sich Menschen aufgemacht, um die Bibel zu verneinen, zu verleugnen und sind selbst dann zu Christen geworden, ja? Als sie angefangen haben, tatsächlich die Bibel zu studieren und zu lesen, was da steht. Menschen sagen oft ein Zeug und du hörst schon, die haben noch nie die Bibel gelesen. Und das ist, was wir machen können. Ihnen sagen, schlag einfach mal auf, die Evangelien, lies einfach. Ja, oft ist ja ein Grund, warum die Menschen gegen Christen sind, die Kreuzzüge. Habt ihr davon gehört? Oh, was haben die Kreuzzüge alles gemacht im Namen Christi? Sehr einfach. Fragt die Leute, die so etwas sagen, könnt ihr euch Jesus vorstellen, mit einem Schwert hinter Leuten herlaufen und sie zwingen, dass sie zum Glauben an ihn kommen? Hat er das gemacht in den Evangelien? Wo habt ihr das her? So, wieso nehmen wir an, dass seine Jünger berechtigt sind, das zu tun, was Jesus nie gemacht hat? Ja, ist ganz einfach zu erklären. Aber wie gesagt, die Leute reden oft ein Zeug, um sich selber zu entschuldigen in ihrer Sünde. Und oft ist das Problem. Es ist nicht ein Verstandesproblem, sondern ein Problem des Herzens, ja, weil der Mensch sündig ist. Er will keine Verantwortung vor Gott geben. Aber schaut einmal in den Text. Hier wird Folgendes gesagt. Gott spricht hier von einem anderen Zeichen. So, er spricht vom Zeichen Israel, aber dann sagt er Folgendes. Denn, in den meisten Übersetzungen steht das Wörtchen denn. Das Wörtchen denn ist ein Verbindungswörtchen zu dem, was vorher gesagt wurde und dem, was jetzt gesagt wird. Ja? Und nun spricht der Prophet Zacharia von dem Zeichen. Denn, ja, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen aus dem Zeichen. Ja? So, in einem Vers haben wir also zwei messianische Titel, die wir sehr gut kennen. Einmal mein Knecht und Spross. Und jeder von uns weiß genau, wer gemeint ist. Jesus Christus, der Messias, ist gemeint. Ja? Und ich sehe persönlich in diesem, was hier gesagt wird, eigentlich einen zweifachen Hinweis. Erstens wird der Messias aus den Juden kommen. Ja? Das heißt, ein jüdischer Mann sein. Und dann ist er das Zeichen aus dem Zeichen. Ein Zeichen ist Israel und das Zeichen aus dem Zeichen ist Jesus Christus, der Messias. So, das ist, wie Gott dann auch es garantiert, dass Israel überleben wird, so dass der Messias seinerzeit kommen kann. Ja, es ist interessant, ist interessant zu sehen, gerade in der Luther-Übersetzung. Dort wird von Zumach gesprochen. Habt ihr das gelesen? Zumach. Unterstreicht das bitte. Und wenn man den Text versucht irgendwie zu verstehen, zu interpretieren, denkt man, Knecht Gottes Zumach, wahrscheinlich ist das ein Kollege Zacharias, ja, von dem die Rede ist, den wir nicht kennen. Und das ist tatsächlich das Problem, dass in der Luther-Übersetzung, die Luther-Übersetzung manchmal, Luther übersetzt an dieser Stelle das hebräische Wort Zamach als Zumach. Ja, und wir denken, das ist ein Name, es ist kein Name, es ist, die Übersetzung des Wortes Zamach ist Spross. Ja, mit Spross können wir was anfangen. Das ist ein der messianische Titel oder einer der messianischen Titel aus vielen, die wir haben. Ja? So unterstreicht das in euren Bibeln, wenn ihr Zumach habt und schreibt da Zweig hin. Zweig. Ja? Ich will ja mein Knecht, der Zweig heißt, kommen lassen. Und wer ist der Zweig? Das ist Jesus Christus. Warum ist er Zweig? Oder warum trägt er diesen Titel der Zweig? Und hier wird Bezug genommen, mit diesem Titel wird Bezug genommen auf die Königslinie Davids, ja, aus der Messias Jesus Christus entspringen wird. Und deshalb werden uns auch in den Evangelien die Genealogie gegeben, ja, die ganz genau auch den Daniel dann aufzeigt, der ein Vorvater des Herrn Jesus gewesen ist. Als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Hause gekommen sind, in ihr eigenes Land, dann haben sie sich gedacht, naja, die Linie Davids ist wohl nicht mehr. Es wird wohl wahrscheinlich keiner von der Linie Davids auf dem Thron sitzen. Der letzte König aus der Linie Davids war der König Zedekia. Und vor der babylonischen Gefangenschaft, der dann von den Babyloniern abgesetzt worden ist. Und tatsächlich war das auch so, dass von der babylonischen Gefangenschaft es in der Geschichte Israels keinen einzigen gegeben hat, der auf dem Thron Israels gesessen hat, der aus der Linie Davids gekommen ist. Naja, wir fragen, wie ist es mit Herodes? Naja, von Herodes wissen wir, dass er nicht mal ein waschechter Jude gewesen ist, sondern ein Edomäer. Ja, er war nicht von der Linie Davids. Und deshalb, Gott gibt hier eine Verheißung und sagt, so wie ich versprochen habe, wird der Messias woher sein? Er wird aus der Königslinie des David kommen. Und das ist der Zweig. Deshalb wird dieser Titel der Zweig gebraucht. Genauso wie Gott es versprochen hat. Und dann lesen wir weiter. Und hier werde ich, ich muss landen. Schaut einmal in welcher Vers ist es? Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen. Was ist das? Ja? Siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr, der Herrscher, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Wir müssen das für einen anderen Tag lassen. Nach Pfingsten wollen wir gerade auch über den nächsten messianischen Titel sprechen, der Stein. Ja? Und wir werden sehen, im Alten wie im Neuen Testament, wie oft dieser Titel gebraucht wird. Und ein wunderbares Bild, ja, wird uns auch im Alten wie auch im Neuen Testament gemalt über den Dienst des Herrn Jesus. So, das müssen wir aber für den nächsten Sonntag lassen. So, was lernen wir? Was lernen wir aus der heutigen Predigt? Erstens, und das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen und Jesus uns in seine Herrlichkeit aufnimmt, wird es deshalb sein, weil wir etwas richtig gemacht haben? Nein. 100% Gnade. 100% Gnade. Ja? Und das ist der Hinweis. Ja? Deshalb müssen wir uns immer an Jesus festklammern, nicht an dem, was wir richtig machen. Machen wir immer alles richtig? Nur Gott macht alles richtig, immer, zu jeder Zeit, wir nie. So, deshalb sind wir von dieser Gnade Gottes absolut abhängig. Das ist der Hinweis, den wir auch in dieser Vision entdecken. Das Zweite, was wir aus dieser Predigt mitnehmen wollen heute, ist der Dienst, zu dem wir alle berufen sind. Keiner ist befreit. Wir sind, wenn wir in die Ehe gestellt worden sind, berufen, einander zu dienen. Wenn wir in der Familie sind, wir sind berufen, einander zu dienen und so weiter. Wir sind berufen, dem Nächsten zu dienen. Wir sind berufen, in der Gemeinde zu dienen, wenn uns der Herr dazu seine Gnade gibt. Und drittens, was wir lernen, ist Folgendes. Ihr Lieben, Gottes Plan mit Israel wird uns hier offenbart, bis hin zu dem messianischen Reich. Wie ist das mit uns? Wie ist es mit dem Plan für die Gemeinde? Wie ist es mit unserem persönlichen Leben? Steht das für Gott fest, was wir eins sein werden, was mit uns sein wird? Natürlich, natürlich, das ist kein Unterschied. Wenn wir uns in Jesus Christus, wenn wir uns Jesus Christus anvertraut haben, wenn wir in Gottes Hand sind, wenn wir wiedergeborene Menschen sind, er hält uns fest. Ja? Das ist seine Gnade, die uns festhält, nicht, dass wir alles richtig machen. Und diese Gnade geht immer weiter. Was um uns herum passiert, oh, das macht uns, kann uns Angst machen, das kann uns auch entmutigen und das kann uns auch lähmen. Kann, aber muss nicht. Warum? Wir vergegenwärtigen uns, wer ist tatsächlich unser himmlischer Vater? Er ist Gott. Er ist souverän. Er hält mich in seiner Hand. Seine Pläne werden sich genauso entwickeln, vollbringen, wie er das geplant hat. Und das muss uns Mut machen zum Dienst in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, vor der Welt. Ja? Und das ist es, was uns fröhlich stimmen muss. Ja? Was uns Zuversicht geben muss für den Alltag, für die Woche. Es muss uns Mut machen in unserer Verantwortung und unserem Dienst für Gott. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Es war wieder sehr, sehr viel gewesen. Ich versuche das ein bisschen leichter zu machen, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Die Kapitel sind so angefüllt mit so viel Realität, mit so viel Wahrheit, mit so viel Gewaltigkeit. Ja, ich muss immer wieder kürzen und muss immer wieder unterbrechen und manchmal vergessen wir schon, was letzten Sonntag war. Und da muss ich das nochmal erfrischen, aber wie im Englischen sagt, man sagt, it is what it is. Wir wollen uns einfach durch das Wort Gottes ermutigen und ermahnen lassen, gerade auch an diesem Sonntag. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Wir verneigen uns zum Gebet.